Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir reden heute über das Medikament Metformin. Mein Gast, er ist nämlich Diabetologe, der sagt ganz klar, bei ihm hat dieses Medikament keinen Platz. Und zwar weder in der Behandlung noch irgendwie für lebensverlängernde Maßnahmen in keiner Art und Weise und beruht sich da auf eine sogenannte Pseudorealität, die da geschaffen wurde zu diesem Medikament. Ist das so? Ist das alles mit einem Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Versehen. Das werden wir sehen. Nach dem Intro werden wir loslegen mit dem Gast, Professor Dr. Dr. Andreas Pfützner. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder mit diesem brisanten Thema, was ich sehr, sehr neugierig bin über das, was ich lernen darf. Herzlich willkommen, lieber
Andreas. Hallo Alexander, grüß dich. Ja, danke schön, dass ich mal darüber reden darf, was mich schon seit über 20 Jahren beschäftigt, nämlich, dass wir eigentlich in der Diabetestherapie Probleme haben, die wir uns selber schaffen, weil der Therapieeinstieg aus historischen Gründen heraus so gemacht wird, wie er gemacht wird, nämlich mit dem Präparat Metformin. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen erläutern, warum ich das so sehe und auch am Ende zeigen, was für einen Stellenwert das in meiner Therapie hat. Ich fange mal an mit einem bekannten Wissen. Ja. Metformin ist das erste Medikament, das eingesetzt wird. Völlig egal, in welchem Land man sich befindet, wenn man Typ-2-Diabetes hat, die weltweiten Guidelines, die Therapierichtlinien, ob die von der amerikanischen Diabetesgesellschaft sind, von der europäischen, von der deutschen, von der Schweizer, von der österreichischen, alle sagen unisono, das erste Medikament, nachdem Lebensstil und Maßnahmen versagen, ist eben, dass man mit Metformin versuchen soll, den Blutzucker zu normalisieren. Jetzt sollte man sich aber mal anschauen, was dieses Medikament eigentlich macht und welche Konsequenzen das hat. Mhm. Zunächst einmal muss man wissen, dass die Positionierung des Metformins einfach auch historische Gründe hat. In der Zeit, in der Metformin damals zugelassen wurde, das war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, gab es außer Insulin nur noch die sogenannten Sulfonylharnstoffe. Sulfonylharnstoffe sind Substanzen, die die Bauchspeicheldrüse unkritisch und unkontrolliert zur Sekretion von Insulin zwingen, muss man schon sagen. Ich sag mal plakativ, sie quetschen die Bauchspeicheldrüse aus, sorgen natürlich dadurch dafür, dass der Zucker sinkt. Das ist überhaupt keine Frage, dass sie das tun, ja. Aber gleichzeitig ist jedem klar, dass sie eben dadurch auch Probleme bereiten können, weil sie eben die Pathophysiologie beschleunigen und vor allem führen sie sogar als einzige Tablette, die es gibt, als einzige Tablettenklasse zu Unterzuckerungen, weil sie aktiv den Blutzucker senken. Das war die Situation, als Metformin in die klinische Entwicklung ging. Es wurde dann natürlich gegen Sulfonylharnstoffe getestet. Und weil Sulfonylharnstoffe eben aus meiner Sicht sogar obsolet und schädlich sind, aber weil sie eben auch dafür sorgen, dass die Leute eher und schneller versterben zum Beispiel, schneidet natürlich Metformin in solchen direkten Vergleichsstudien gegen Sulfonylharnstoffe immer besser ab.
Logisch.
Völlig logisch, ja. Und es war auch damals tatsächlich, wenn man die Wahl hat zwischen diesen beiden Medikamenten, würde ich immer Metformin bevorzugen. Das ist überhaupt keine Frage, ja. Und dann gab es auch noch eine große Studie, eine englische Studie, die UK PDS-Studie, die hat auch gezeigt, dass die Leute mit Metformin ein besseres Überleben haben, auch wenn nie gezeigt wurde, dass es wirklich die Herz-Kreislauf-Ereignisse reduziert. Das wird zwar oft behauptet, das stimmt aber nicht. In dieser UK-PDS-Studie haben eigentlich nur die Leute weniger Herzinfarkte gehabt, denen es gelungen war, mit Metformin ordentlich Gewicht abzunehmen. Und aus meiner Sicht war das die Gewichtsabnahme, aber sicherlich nicht das Metformin, weil wir werden gleich drüber reden. Metformin ist eigentlich bei der Gewichtsabnahme kontraproduktiv. Reden wir gleich drüber. Fakt ist aber, es gab halt dieses eine Medikament. So. Und dann kam es dazu, dass in den 90er Jahren die Gesetzgebung in der klinischen Forschung geändert wurde. Während es also früher möglich war, placebo-kontrollierte Vergleichsstudien zu machen, galt es dann in den 90er Jahren nicht mehr als ethisch korrekt, dass man einen Patienten mit Typ-2-Diabetes ohne Therapie belässt. was dazu geführt hat, dass man eigentlich keine direkten Vergleichsstudien mehr machen konnte, Metformin gegen ein neues Medikament, weil solange wie das neue Medikament nicht zugelassen ist, hat es den gleichen Status wie ein Placebo, auch wenn es vielleicht viel wirksamer ist. Aber darum geht es nicht. Es geht rein um die regulatorische Sichtweise dieser Dinge. Dadurch gab es oder gibt es bis heute fast keine Vergleichsstudien Metformin gegen moderne Antidiabetika, sondern man hat das immer so gemacht, die Leute kriegten Metformin, damit waren sie behandelt und dann hat man entweder Placebo, also ein Scheinmedikament oder aber das neue Medikament getestet und hat dann gezeigt, dass man da besser ist. Die Konsequenz ist aber, dass das neue Medikament praktisch nie in der Monotherapie gegen Metformin getestet werden konnte und deswegen hat sich das einfach so historisch peu à peu so eingebürgert, okay, wir fangen mal mit dem Metformin an und wenn das eben nicht ausreicht, dann nehmen wir als nächstes dann ein anderes Medikament dazu. Das ist mal so die historische Entwicklung, warum das Ganze geschehen ist und dann eben in Ende der 90er Jahre, wie dann die Guidelines wieder überarbeitet wurden und so weiter, gab es dann eben diese festen Platz des Metformins als sogenannte First-Line-Drug, also als erstes Medikament, das man einsetzen soll. Ja? Also Studien gegen moderne Antidiabetika, die liegen eigentlich nicht vor. Es gibt ein paar ganz wenige, die aus ganz bestimmten Gründen dann doch durchgeführt werden konnten. Es gab zum Beispiel mal eine Studie, da hat man getestet Metformin gegen Sulfonylharnstoff, gegen Rosiglitazon, also ein Insulinsensitizer. Das war die berühmte Adopt-Studie, wo man halt getestet hat, okay, wir fangen jetzt mal mit dieser Medikation bei Patienten an, die gerade ein erstes Medikament benötigen. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir denn ein zweites Medikament dazu brauchen. In dieser Studie hat aufgrund seiner Wirkung der Sulfonylharnstoff, ich sag mal salopp, abgekackt.
Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte, es dient nicht nur uns, sondern auch der Verbreitung dieser Sendung, wenn Sie diesen YouTube-Kanal jetzt auch abonnieren. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Adieu miteinander.
Also da war ganz schnell, war es notwendig, ein neues Medikament zu haben. Auch das Metformin war jetzt nicht so weltberühmt. Ja, also auch da brauchte man doch zum substanziell in der zweiten Runde dann schon relativ bald ein zweites Medikament. Nur das Rosiglitazon, also der Sensitizer, das moderne, in die Pathophysiologie eingreifende Medikament, hat eigentlich über die ganzen 4 Jahre eine einigermaßen stabile Blutzuckereinstellung ermöglicht, ohne dass man ein neues Medikament dazu brauchte. Das ist eine von den Studien, die ich kenne. Es gibt auch noch eine zweite, da hat man gegen einen GLP-1-Inhibitor getestet. Das war dann nochmal 10 Jahre später. Und auch da ist das Ergebnis erschütternd. Da bleibt vom Metformin, was seine Wirkung angeht, eigentlich wenig übrig. Das ändert aber nichts daran, dass es diesen Stellenwert hat. Es ist das Medikament Nummer 1, obwohl es eigentlich kein so sicheres Medikament ist. Nur weil es jetzt generisch ist und preiswert und billig, heißt es ja nicht, dass es keine Nebenwirkungen hat. Nein, also eigentlich ist es bekannt, dass 30-50% der Patienten, die Metformin einnehmen, vor allem Probleme haben mit dem Magen-Darm-Trakt, dass sie Durchfall kriegen, Verstopfung kriegen, andere Probleme kriegen. Trotzdem wird es häufig einfach weitergenommen, weil man nicht versteht, dass das am Metformin liegt. Ja, und weil die Patienten ja ihren Ärzten auch vertrauen, ja. Und dann gibt's noch eine zweite Situation, die auch nicht so vielen Leuten bekannt ist, aber es steht auch heute noch im Beipackzettel. Und das war zur Markteinführung 1994 ein großes Thema, dass wenn man Metformin nimmt und gleichzeitig eine aggressive Reduktionsdiät macht, dann kann das zu Problemen führen bis hin zum Koma. Das will ich auch gleich erläutern, warum das so ist. Das heißt, im Extremfall, wenn man versucht, aggressives Gewicht abzunehmen, gleichzeitig Metformin nimmt, kann man theoretisch sogar im schlimmsten Fall daran sterben. Das muss man wissen, bevor man sich auf dieses Medikament so wie ich sag mal so, heutzutage ist es so, jeder Arzt, der Diabetes hört, merkt, der Patient braucht ein Medikament, verschreibt Metformin. Das hat sich jetzt über die Jahrzehnte so eingebürgert und irgendwie hinterfragt, keiner, ob das wirklich der optimale Weg ist. Und ich würde das gerne einfach mal ein bisschen anregen, die Diskussion, auch wenn ich weiß, dass ich mich damit bei meinen Kollegen nicht sonderlich beliebt machen werde. Aber ich denke, das ist wichtig. Schauen wir uns das mal an hier, ganz bewusst, da muss man auch nichts lesen. Das ist tatsächlich die aktuelle Empfehlung oder eine der aktuelleren Empfehlungen, wie man Diabetes behandeln soll. Das ist praktisch das Konsensuspapier der amerikanischen und der europäischen Diabetesgesellschaften, wie man denn Diabetes behandelt. Und das Einzige, worauf ich hinweisen möchte, ist dieser Absatz hier. Da steht, First Line Therapy is Metformin. Also die erste Medikation ist Metformin. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man sämtliche existierenden Diabetes-Medikationen, die jetzt nach irgendwelchen Kriterien, die so schon teilweise in Richtung einer Phänotypisierung gehen. Aber im Prinzip kann man eigentlich jede Therapie, die man bei einem Patienten macht, egal wie die aussieht, in diesem Schema an irgendeiner Stelle wiederfinden. Selbst meine Deeskalationstherapie kann man hier wiederfinden. Allerdings erst ganz hinten, wenn alles andere versagt hat. Und wir machen die ja ganz am Anfang. Aber insgesamt muss man sagen, die Vorgehensweise ist völlig konfus und diffus. Und das ist ja auch eines der großen Probleme. Aber eins ist gesichert wie eine Bank. Das erste Medikament ist Metformin. Und jetzt gucken wir uns doch noch einmal nur zur Veranschaulichung der Situation die Pathophysiologie des Typ-2-Diabetes noch mal an, wo wir ja mit einer Gewichtszunahme beginnen, wo Hormone ausgeschüttet werden, die gegen Insulin arbeiten, wo wir dann eine Insulinresistenz bekommen, der Bedarf steigt an, es wird mehr produziert und das wiederum unterstützt die Gewichtszunahme, weil Insulin ja das einzige Hormon ist, das wir haben, das Fettzellen überhaupt aufbauen kann. Und das hier ist ja auch noch kein Diabetes, sondern das war einfach nur der Mechanismus, der es dem Körper in der Steinzeit erlaubt hat, praktisch größere Mengen an Fett aufzubauen und Energie abzuspeichern, wenn es genug zu essen gab, um dann später in Hungerzeiten davon zehren zu können. Weil wenn man ansonsten zu viel Insulin hat, dann kriegt man ja eine Unterzuckerung und würde ohnmächtig werden, könnte auch nichts essen. Ja? Und diese Situation wird halt, die eigentlich noch normal ist, wird dann halt beim Diabetes noch dadurch erschwert, dass jetzt die Beta-Zell-Fehlfunktion dazu kommt, dass eben statt dem Insulin auch das Proinsulin ausgeschüttet wird, was die ganze Problematik noch einmal verschlimmert. Es kommt zur Aktivierung des Fettwachstums und dann eben auch zu den ganzen Problemen, die man häufig beim Diabetes sieht, nämlich Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung und auch Gefäßverkalkung. Mhm. Wenn wir uns das mal jetzt hier als Grundlage nehmen, dann sieht man vor allem schon mal eines, das Wort Zucker spielt hier erstmal gar keine Rolle. Und Metformin ist nun mal ein Medikament, das vor allem die Glukoseproduktion in der Leber beeinträchtigt. Die Biguanide bremsen den Fettabbau. Das ist ihr Wirkmechanismus. Wenn man das also mal sich anschaut und dann mal weitergeht, die ganze Geschichte, dass eben jetzt diese Insulin- und Proinsulin-Geschichte nicht mehr ausreicht, um den Zucker zu senken, dann kommt es ja zum hohen Blutzuckerwert und dann kommen die ganzen Probleme. Ich will das hier mal ganz schnell so abarbeiten. Ja, die Nierenprobleme, die Nervenprobleme, die Sehstörungen, die Herzinfarkte und Schlaganfälle. An der Stelle geht man mit Metformin rein, wenn man da beim Patienten anfängt und versucht, den hohen Blutzucker zu senken, versteht aber nicht, dass der Hauptwirkmechanismus von Metformin der ist, dass es den Fettabbau blockiert und in der Leber und die Neubildung von Glukose. Das heißt also, dass der eigentliche Zeitpunkt, wenn der Zucker hochgeht, nämlich nach dem Essen, der wird durch Metformin eigentlich so gut wie gar nicht beeinflusst, weil wir hier einen anderen Wirkmechanismus benötigen würden, als dass wir Fett nicht mehr in Zucker umbauen. Das macht Sinn zwischen den Mahlzeiten, wenn wir Energie benötigen, um zum Leben und für unsere Zellen. Und wir haben dann keine Glukose im Blut, dann müssen wir die natürlich herstellen. Und das ist der Moment, wo dann Metformin eingreift. Also es blockiert eine der Eintrittspforten von Glukose ins Blut, nämlich den Abbau des Fettgewebes. Das ist nachweislich sein Hauptwirkmechanismus. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das dann auch in der Literatur steht, und ich lasse jetzt erst einmal tatsächlich die medizinische Fachsprache hier wirken, ja, es reduziert nach oraler Applikation beim Diabetiker, nicht jedoch beim Stoffwechselgesunden, dosisabhängig den Blutzuckerspiegel infolge einer Hemmung der Glykogenolyse und Gluconeogenese. Ich erkläre gleich, was das ist, in der Leber und führt zu einer verbesserten Glukoseverwertung in den peripheren Geweben. Diesen Teil habe ich rot gelassen, weil mir ist keine Studie bekannt, wo das tatsächlich belegt wurde. Was auch noch wichtig ist, eine Freisetzung von Insulin aus den Beta-Zellen erfolgt nicht. Dieser historische Satz unterscheidet es halt von den Sulfonylharnstoffen, wo das der Fall ist. So, jetzt übersetze ich mal den oberen Teil für den Laien, weil das sind ja doch viel medizinische Fachsprache. Das heißt nämlich nichts anderes, es verhindert bei Patienten, denen der Arzt gerade erklärt hat, dass sie abnehmen sollen, dass das Fett überhaupt abgebaut werden kann. Also eigentlich ist es kontraproduktiv. Was?
Ja, es verhindert den Patienten, er soll abnehmen, aber gibt ein Medikament, das das eigentlich verhindert.
Richtig, das ist genau die Situation.
Weiß das der Arzt?
Das glaube ich nicht, dass er das weiß. Er hat ja gelernt, Metformin ist das erste Medikament. Das wird heute nicht mehr hinterfragt. Punkt. Das ist einfach so, Punkt. Ja. Und das Schlimme ist ja, wenn man sich dann mal die Studienlage anschaut, dann sieht man, dass eigentlich mit Metformin eine Gewichtsabnahme, es gilt in der Fachwelt als moderat bei der Gewichtsabnahme, was auch logisch ist, weil es gibt natürlich Patienten, denen es gelingt, trotz Metformin Gewicht abzunehmen, weil Gewichtsabnahme hängt ja im Wesentlichen nur davon ab, dass man sich in ein Kaloriendefizit bringt und weniger isst, als man verbrennt. Mhm. Das kann man natürlich auch mit Metformin machen. Und hin und wieder gibt es dann doch schon ein bisschen Fettabbau, auch wenn man Metformin einnimmt. In jedem Fall kann ich das nicht nachvollziehen, dass ausgerechnet dieses Medikament diesen Stellenwert heutzutage hat, wo es aus meiner Sicht viel, viel bessere Alternativen gibt. Das mag volkswirtschaftliche Gründe gehabt haben in der Vergangenheit. Mittlerweile sind aber auch viele moderne Antidiabetika bereits generisch, also preiswert, sodass auch die Kosten eigentlich nicht mehr so der Grund dafür sein können. Ja, aber es ist einfach mal so, wie es ist. Lass uns das mal weiter hinterfragen. Ja, weil wenn ich mir mal anschaue, welche Möglichkeiten ich habe, in diese Pathophysiologie, die ich gerade gezeigt habe, einzugreifen, dann habe ich ja die Möglichkeit, die Beta-Zell-Dysfunktion zum Beispiel mit Insulin, aber auch mit DPP-4-Inhibitoren zu behandeln, pathophysiologisch orientiert. Ich habe auf der Insulinresistenzseite die Möglichkeit, mit Sensitizern, mittlerweile auch generisch, Bewegung und Sport zu arbeiten. Ich kann auf der Seite der Fettgewebsbildung und der Ernährung mit Gewichtsabnahme und so weiter arbeiten und damit die chronische Entzündung auch runterholen, die die Infarkte auslöst und die Arteriosklerose auslöst. Und eigentlich bleibt für der Stellenwert bei Metformin nur der, dass es eben die Hyperglykämie behandelt. Und selbst da habe ich viel interessantere und sicherere und weniger problematische Alternativen. Sodass man sagen muss, also wenn es darum geht, ob ich eine Blutzuckerkosmetik mache, also den Blutzucker schön aussehen lasse, oder aber den Diabetes inhaltlich behandle, dann habe ich für Metformin eigentlich keinen so einen richtigen Platz. Ich setze es ganz gelegentlich mal ein, wenn zum Beispiel bei einem Patienten ein Medikament wie ein SGLT2-Inhibitor nicht eingesetzt werden kann, zum Beispiel aus Gründen von Kontraindikationen. Dann, wenn ich dann eine Komponente brauche, um den Blutzucker noch zusätzlich zu senken zu den anderen Präparaten, dann wird auch mal Metformin eingesetzt. Aber das ist eigentlich auch schon fast der einzige Zeitpunkt, wo ich das mache. Auch vor allem mit dem Hintergrund eben der möglichen Nebenwirkungen, die das Medikament nun mal hat. Und das kann auch keiner, denke ich, bestreiten. Aber da wäre der Platz von Metformin jetzt in unserer pathophysiologisch orientierten Therapie sozusagen als Ausputzer, wenn ich ein anderes Medikament nicht an der Stelle einsetzen kann. Jetzt wollen wir das so mal nochmal im Überblick anschauen. Ich habe einfach mal alle Diabetes-Medikamente, die wir so haben aktuell und die Studien, die wir dazu gemacht haben. Also diese Informationen sind praktisch extrahiert aus den über 400 klinischen Studien, die ich mit Diabetes gemacht habe. Wo greifen denn die Medikamente oder die Interventionen an? Und es ist völlig fraglos, dass Diät und Sport wirklich hier an allen Stellen positiv eingreifen, wie ich das gezeigt habe. Es ist auch völlig klar. Ach so, alle diese Interventionen senken natürlich den Blutzucker. Mhm. Das muss man voraussetzen, ja. Deswegen sind sie ja für den Diabetes zugelassen. Aber wenn man sich das pathophysiologisch anschaut, dann hat man die Situation, dass man zum Beispiel Sulfonylharnstoffe, Glinide eigentlich gar nicht mehr einsetzen sollte. Das Metformin ist eigentlich mehr oder weniger neutral. Das greift uns überhaupt nicht in diese ganze Situation ein, wohingegen positive Medikamente wie Pioglitazon, SGLT2-Inhibitoren, GLP-1-Analoga, wir haben so viele Alternativen mittlerweile, dass man sich fragen muss, warum lassen wir das immer noch zu, dass die Patienten in so eine chronisch progressive Erkrankung hineintherapiert werden, die man eventuell verhindern könnte, wenn man gleich richtig pathophysiologisch orientiert eingreifen. Übrigens ganz interessant, beim Insulin ist es auch so, das Insulin ist ein Medikament, wenn man das rechtzeitig einsetzt, mit dem richtigen Timing, hat man sehr positive Ergebnisse, bis aufs Fettgewebe, weil das stimuliert natürlich das Wachstum. Aber selbst dann, wenn man da weniger isst, als man verbrennt, wird man abnehmen. Wohingegen, wenn es gemäß den Guidelines eingesetzt wird, wo es immer erst die Ultima Ratio ist, ganz zum Schluss, dann wird erst Insulin eingesetzt. Wenn alles andere vorher versagt hat, da muss man sagen, dann ist Insulin leider atherogen. Das ist mittlerweile eigentlich auch bekannt. Aber es nützt uns nichts. Die Guidelines oder die Richtlinien sind so, wie sie sind, weil eben einfach die Ärzteschaft ein konservatives Volk ist. Ja, und das, was wir immer gemacht haben, das kann ja nicht falsch sein. Und solange wenn eine Leitlinienkommission sich zusammensetzen, dann ist das Ergebnis, ich sage immer, das ist der kleinste gemeinsame Nenner des Grundverständnisses zu der Krankheit der beteiligten Personen. Und wenn dann zum Beispiel so jemand wie ich werde nie zu solchen Kommissionen natürlich eingeladen, weil ich ein Querdenker bin, aber die Situation ist so, dass dadurch auch verhindert wird, dass bekannte Dinge, die eigentlich falsch laufen, auch mal grundsätzlich geändert werden. Das werde ich auch nicht mehr ändern. Ich werde auch mich mit niemandem streiten. Ich denke, meine Kollegen sollen das machen, was sie machen wollen und sollen und verantworten können. Und wenn das eben ihr Weg ist, das zu machen, sollen sie das tun. Aber ich denke mal, wir haben eigentlich heute andere Optionen. Jetzt komme ich noch mal zu einem anderen Thema. Es gibt im Moment ja so einen richtigen Hype darum, dass ja Metformin angeblich das Leben verlängern soll. Ich habe mir auch das mal angeschaut, inwieweit das so ist, ja. Und es gibt tatsächlich tierexperimentelle Studien, die deuten darauf hin, dass Metformin bei bestimmten Tieren die Lebenszeit verlängern kann. Da gehört zum Beispiel der Fadenwurm Canoraptitis elegans dazu, ja, wo Metformin-Dosen, aber aufgepasst, von 22, 50 und 100 Millimol die Lebenszeit um 18, 36 und 3% verlängert haben. Das heißt also, wenn man davon zu viel hat, dann hat es schon wieder nicht mehr diesen Effekt. Und ja, das freut mich, dass es das bei den Würmern macht, ja. Für die Würmer freut mich das, ja. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es das beim Menschen auch tut. Das ist nicht die einzige Studie. Es gibt zum Beispiel noch eine weitere Studien. Bei Mäusen scheint es auch zumindest mal dann zu funktionieren, wenn man das in vorsichtigen Dosen dazu gibt. Also wenn man da 0,1% des Körpergewichts ab einem mittleren Alter ins Futter gemischt hat, dann hat das die gesunde Lebenszeit verlängert. Aber wenn man 1%, also das Zehnfache nahm, dann war es schon wieder giftig. Ja, allerdings muss man sagen, wenn man den Mäusen einfach eine kalorienreduzierte Ernährung gibt, dann hat man den gleichen Effekt. Ja. Und dann gibt es noch die andere Studie, die gezeigt hat, dass die durchschnittliche Lebenserwartung bei weiblichen Mäusen um 14% verlängert wird, wenn man im Alter von 3 Monaten beginnt, das zu machen, und wurde dann die Metforminbehandlung später begonnen, war es auch nicht mehr so ausgeprägt. Und wenn man mehr nimmt, dann ist es auch wiederum gefährlich. Allerdings, das Medikament hat dann schon auch die Fortpflanzungsfähigkeit verbessert und die Tumorentwicklung verzögert. Ich möchte nicht sagen, dass das Medikament nicht vielleicht irgendwelche Wirkungen hat. Es hat aber angesichts seiner Nebenwirkungen aus meiner Sicht jetzt nicht hier diesen Stellenwert. Denn es gibt genauso auch tierexperimentelle Studien, wo es das nicht gezeigt hat, dass es das Leben verlängert. Ein typisches Beispiel ist die Fruchtfliege Drosophila. Da kann man so Studien ja schnell machen, ja. Und da war es so, dass die Lebensspanne weder bei männlichen noch bei weiblichen Fliegen verlängert wird und in höheren Dosen toxisch ist, weswegen die sich ja auch beeilen müssen, sich fortzupflanzen. Und wenn wir jetzt mal auf den Menschen gehen, ja, dann soll es Studien angeblich geben, die zeigen, dass Metformin altersbedingte Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf und Gedächtnisprobleme verbessert. Das spiegelt sich jedoch auch nicht in allen Studien wider. Ja, zumindest die, die ich kenne, und ich denke, ich kenne ziemlich viele, weil ich habe auch sehr viele selber gemacht. Da haben wir das nie beobachtet. Ja, und ich möchte an der Stelle mal eine Studie zeigen, die für mich eigentlich der Beleg ist, dass das gar nicht stimmen kann. Und zwar sind es Daten, die stammen aus Kanada aus dem Jahr 2006. Das war also aus der Zeit, als man noch gar nicht so viele andere Medikamente hatte. Und da ist man mal hingegangen und hat einen ganz anderen Aspekt der Diabetestherapie untersucht. Man hat nämlich untersucht, wie denn das Überleben von Patienten ist, wenn sie die Medikamente, die ihnen der Arzt verschreibt, auch wirklich einnehmen. Also es war eigentlich eine Studie zur Therapieadhärenz, wie wir das nennen, oder zur Compliance, wie das ja auch bezeichnet wird. Ja, wie ist die Mortalität, wie ist die Sterblichkeit, wenn die ihre Medikamente nehmen? Jetzt würde ja der Laie erwarten, ja, wenn Metformin wirklich diese tollen positiven Effekte hat, dann müsste sich das ja eigentlich positiv auf das Überleben auswirken, wenn der Patient sein Medikament nimmt. Ja, und sollte deutlich besser sein, als wenn er es nicht nimmt. Ergebnis ist aber leider hier auf der linken Seite, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Also bei Metformin spielt das keine Rolle, ob man das nimmt oder nicht nimmt. Das eigene Überleben, die Sterblichkeit wird dadurch nicht beeinflusst. Interessant, damals, auch für mich damals eine Lernstunde, bei den Sulfonylharnstoffen, die ja die Bauchspeicheldrüse ausquetschen, ist es anders. Wenn man die einnimmt, dann hat man wirklich das Problem, dass man eher sterben wird. Zumindest nach diesen Krankenkassendaten aus Kanada, die ja immerhin mit 46.000 Patienten gemacht wurden. Sodass man eigentlich aus meiner Sicht sagen muss, naja, also ich kann hier nicht erkennen, dass ich da so eine tolle Nebenwirkung habe. Es gibt natürlich Tausende von Theorien, was es alles macht, ja, Tausende von Diskussionen. Ich sage Leute, ja, wenn ihr das nehmen wollt, dann nehmt's ein. Wenn ihr das, um Gottes Willen, ja, will niemanden daran hindern, das zu tun. Ich zweifle allerdings an der Sinnhaftigkeit dieser Intervention, zumal ich ja auch noch mal daran erinnern möchte, es hat ja auch ein paar Nebenwirkungen. Und deswegen möchte ich mal zusammenfassen, meine Meinung zum Thema Metformin, und das ist meine Meinung, um Gottes Willen, also Metformin ist aus historischen Gründen weltweit von allen Ärzten die First-Line-Medikation bei Diabetes mellitus. Das ist wie ein Stein, das ist so, und man macht sich darüber keine Gedanken, dass man dadurch eigentlich eine Therapiepfad einschlägt, der eben nicht pathophysiologisch orientiert ist, sondern wo es wirklich nur darum geht, den Zucker zu normalisieren. Deswegen bezeichne ich diesen Einstieg auch als Blutzuckerkosmetik, ja, weil eine andere Geschichte ist ja in dem Moment, wo wir dann feststellen, jetzt reicht es nicht mehr aus, ja. Was ja bei Metformin je nach Patient nach 2 bis 3 bis 4 Jahren der Fall ist, dann würde man ja normalerweise so vorgehen, dass man sagt, naja, jetzt wirkt das Medikament nicht mehr, nehmen wir mal ein anderes, ja. Und dann hätte man ja die Chance, dass vielleicht ein pathophysiologisch orientiertes Medikament dann eingesetzt wird. Nein, wir machen es so, wir nehmen Metformin und das bleibt dabei. Obwohl es jetzt nicht mehr richtig wirkt, wird es weitergenommen und man kriegt noch was zusätzlich obendrauf. Auch das versagt irgendwann, weil wir ja die Pathophysiologie nicht behandeln. Und dann kommt noch was Drittes dazu. Und erst dann, wenn alles versagt hat, dann kommt Insulin und dann ist es dummerweise atherogen und macht Herzinfarkte. Das ist die Situation, in die wir hier rein therapieren. Und wo ich dann sage, Leute, macht doch mal Rückgang, schaut uns das doch mal an. Wir haben neue Optionen. Lasst uns doch mal gucken, ob wir nicht was anderes machen können. Und letztendlich mache ich das ja in meiner Therapie auch. Und ich glaube auch, dass ich ganz andere Ergebnisse dadurch erziele. Es gibt keine Studien. Was ich mache, ist für die Pharmaindustrie uninteressant. Ja, aber meine Patienten sind mir dankbar. Und ich habe auch jetzt zum Beispiel das Problem, ich werde dann manchmal gefragt, na ja, wie ist denn so dein Outcome? Naja, was soll ich sagen? Mein Outcome ist, die Patienten werden zusammen mit mir alt. Ja, also ich habe jetzt hier nicht die Situation, dass mir die Patienten wegsterben oder so, was ich aber ansonsten eigentlich jetzt nach 16 Jahren Therapie haben müsste. Meine Patienten erfreuen sich einer fröhlichen Gesundheit und ich glaube, dass das natürlich auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass ich jetzt mal hier bin und darüber rede, weil ich sage, eigentlich habe ich jetzt die persönliche Lebenserfahrung, wenn man das anders macht, kann man da doch deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Der Wirkmechanismus, noch einmal, ist die Blockade des Fettabbaus in der Leber zwischen den Mahlzeiten. Und damit ist es eigentlich nicht gut geeignet für die Therapie, weil damit behindert man den Versuch der Gewichtsabnahme und es ist bei Reduktionsdiäten tatsächlich auch heute noch kontraindiziert. Es ist zum Beispiel auch im späten Manifest, im terminalen Nierenversagen kontraindiziert und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass Patienten zu mir kommen, die im Stadium 4 der Niereninsuffizienz sind und immer noch Metformin haben, weil das einfach keiner mehr hinterfragt. Obwohl es da noch einmal gefährlicher ist hinsichtlich potenzieller Nebenwirkungen. Und circa 30% bis 50%, das habe ich ja schon gesagt, haben einfach bei Einnahme gastrointestinale Nebenwirkungen, also Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt, sodass man sagen muss, naja, ist es nun wirklich das Medikament der Wahl? Und die Studienlage bei Menschen, ich habe mal einen, es gibt noch mehr Studien, aber spricht eigentlich nicht dafür, dass es die gesunde Lebensspanne verlängern kann. Ja, aber wie gesagt, wer das nehmen will, soll das nehmen. Das ist ja die Entscheidung jedes Einzelnen. Ich persönlich werde auf jeden Fall mein Leben anders verlängern als mit Metformin. Ich will mal zusammenfassen, weil im Grunde widerspricht diese Medikation meiner Mission, die ich habe. Weil unsere Mission, die wir bei uns im Institut haben, wir wollen den Diabetes bei unseren Patienten aufhalten und vor allem über Jahre stabilisieren. Das kann ich aber nicht, wenn ich die Therapie mit Metformin beginne und deswegen tue ich das auch nicht. Und durch eine individualisierte Therapie wollen wir die Patienten vor Folgeerkrankungen schützen, die bei einer Behandlung gemäß den aktuell internationalen Leitlinien praktisch unvermeidbar sind, da die sich ausschließlich auf den Blutzucker fokussieren. Und vor diesem Hintergrund möchte ich zusammenfassen, also in meiner Therapie gibt es eigentlich keinen Platz für Metformin. Auch wenn ich mich damit fürchterlich unbeliebt mache in meiner Zunft. Aber das heißt ja nicht, dass ich mich meinen eigenen Rationalen verschließen muss. Und genauso wie meine Kollegen das machen sollen, was sie vertreten können, möchte auch ich das mit meinen Patienten machen, was ich vertreten kann.
Also Kollegen hin oder her, wenn sie es nicht wissen, können sie es nicht ändern.
Ja.
Und deshalb braucht es ja auch mal jemand, der sagt, hallo, hinterfragt mal die Basis, die wir in der Schule gelernt haben. Wir sprechen ja nur nach, was wir gelernt haben in vielen Dingen. Und hier denke ich auch, das ist ja mega wichtig, was du da gerade gesagt hast. Denn ich bin eigentlich schockiert. Wie reagieren die Leute, wenn du jetzt an einem Diabetes-Kongress zum Beispiel sprichst?
Naja, ich sag mal so, ich habe...
Weil das sind ja Fakten.
Ja, sicherlich richtig, aber die Leute wollen das nicht hören.
Ja.
Das ist leider so, ja. Das ist nicht opportun, dass man praktisch eine andere Meinung vertritt, als es der Mainstream macht. Es ist auch, wie gesagt, die Leute sollen das tun, was sie für sich für richtig halten. Für mich ist es nur wichtig, und deswegen ist ja auch der Grund, warum ich heute hier darüber rede mal, dass die Patienten wissen, dass es auch anders geht.
Ja.
Dass die Patienten wissen, dass es Möglichkeiten gibt, eben das Altern doch mit einer gesunden Lebensspanne zu koordinieren und nicht eben nur, weil man mit einer suboptimalen Therapie Einstieg für eine chronische Krankheitsentwicklung sorgt, die eigentlich nach meinem Dafürhalten gar nicht notwendig ist.
Aber es gibt ja noch mehr so Widersprüche. Die Leute nehmen zu und denken ja, es ist wegen Diabetes, dabei ist es wegen Metformin.
Also ja, es ist auch wegen Alkohol, der blockiert auch den Fettabbau. Ja.
Aber also, kann auch vom Medikament sein.
Ja, es ist, sagen wir mal so, ich will es mal vorsichtig konservativ formulieren, Metformin erleichtert die Gewichtsabnahme nicht. Ich glaube, das ist ein fairer Satz.
Gut. Ja. Das andere, was du auch schon, ich habe mal gegoogelt, du kriegst eine Diagnose Diabetes. Im Google habe ich irgendwie gelesen, durchschnittliche Lebenserwartung 12 oder 14 Jahre.
14 bis 17.
Gut.
Ungefähr, ja.
Mhm. Aber sie sterben nicht an Diabetes.
Nein, man stirbt nicht am Blutzucker.
Ja, und
man
jetzt stirbt. Sind wir wieder bei dem Kernthema.
Ja.
Wir fokussieren uns auf nur auf den Blutzucker.
Ja.
Dabei sterben die Leute nach 14 bis 17 Jahren an den nicht behandelten Folgeerkrankungen.
Ja,
das und da wird's mir schlecht.
Das ist auch genau meine Lebenserfahrung und nach was ich jetzt glaube, verstanden zu haben, aufgrund meiner zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, der Diabetes wird, der ist schon falsch definiert aus meiner Sicht. Jetzt kommen die nächsten faulen Eier und Äpfel, ja. Aber er ist falsch definiert, weil der Blutzucker ist nur ein Symptom der Krankheit. Der Blutzucker ist ein Symptom, genauso wie der Hochdruck, genauso wie die Hypertriglyceridämie. Und eigentlich muss man ihn definieren über die Grunderkrankung, weil wenn man dann die Grunderkrankung greift und behandelt, da bekommt man auch ganz andere Ergebnisse. Und ich denke, das ist vielleicht die Zukunft, dass sich da auch andere Leute für interessieren werden, was wir hier haben. Das ist nun mal immer das Problem, wenn man selber so eine Anti-Mainstream-Meinung vertritt, dass man dann natürlich von allen Seiten angegriffen wird, weil ja das zuzugeben, dass man da vielleicht 30 Jahre was nicht richtig gemacht hat, ja auch immer so ein bisschen mit dem eigenen Scheitern verurteilt oder assoziiert wird dann auch. Und gerade bei unseren Kollegen ist das ja nicht unbedingt so eine Eigenschaft, die sie massiv haben, nämlich die Fähigkeit zur Selbstkritik. Aber auf der anderen Seite, ich denke, ich habe gute Argumente, warum ich das, was ich mache, tue. Und ich denke auch, dass ich für mich zumindest rechtfertigen kann, dass ich eben nicht bei der Diabetestherapie mit Metformin einsteige. Was aber nicht heißt, dass andere Leute das nicht tun sollten, wenn sie sich damit wohler fühlen. Das ist ja auch wichtig.
Ja, aber das ist wieder Nichtkenntnis, ja? Wenn sie sich wohler fühlen. Ich verstehe es. Jeder Arzt will sich natürlich leitliniengetreu, natürlich auch gesichert
agieren. Ja gut, er hat ja sogar juristische Konsequenzen, wenn er das nicht macht. Ja,
eben.
Ja, das muss man jetzt fairerweise auch sagen. Das ganze System zwingt auch einen Arzt ja dazu, dass er mit Metformin einsteigt, weil das ist ihm so vorgegeben, auch durch die Sozialmedizin-Gesetzgebung. Weil wenn er abweicht und es passiert irgendwas, hat er schlechte Karten. Ja, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt haben wir ja so viele Nebenwirkungen. Also ich sage jetzt mal so, man kann ja auch mal dokumentieren, dass der Patient das Metformin eben doch nicht verträgt, weil dann hat man wiederum die Freiheitsgrade, die man braucht, um was anderes zu machen. Und so selten ist das ja nicht. Also wenn man die Patienten mal genau fragt, dann werden sehr viele einem mitteilen, dass sie doch tatsächlich Probleme haben. Aber halt das Medikament, der Arzt hat es verschrieben, sie vertrauen ihm und dann nehmen sie es auch. Aber es ist, denke ich mal, ich hoffe, dass wir auch durch die Sendung hier mal so einen Diskurs anstoßen können. Und wir gucken einfach mal.
Weißt du, was mir in den Sinn kommt? Man wird belächelt, man wird bekämpft.
Ja, klar.
Und irgendwann übernimmt man es dann, weil man es einfach
das
sieht.
Problem ist nur, dann lebt man nicht mehr. Also bis ich das Wissen, was wir jetzt haben, irgendwann in irgendwelchen Guidelines wiederfindet, da bin ich schon lange nicht mehr da. Das braucht einfach Zeit. Ja.
Was war also das für eine Lobby dahinter dem Metformin, dass die das geschafft haben?
Na, was heißt die, dass die das geschafft haben? Es ist einfach, es war zu dem Zeitpunkt, wie es eingeführt wurde, das Beste. Es ist überhaupt keine Frage. Was man verabsäumt hat, ist zu hinterfragen, ob es nicht noch was Besseres gibt mittlerweile. Und die Pharmaindustrie war ja nicht untätig. Die haben ja tolle Medikamente gemacht. Die haben ja auch ganz bewusst Medikamente gemacht, die in die Pathophysiologie eingreifen. Deswegen wurde die Pathophysiologie ja überhaupt erforscht und untersucht. Deswegen können wir heute so Bilder zeigen. Nur man hat verabsäumt, die therapeutischen Schlussfolgerungen aus diesem Wissen zu ziehen, aus meiner Sicht. Mhm. Ja? Und wenn das mal gelingt, ich glaube, dann kann man vielen Patienten auch wirklich helfen mit dieser Krankheit und muss sie nicht in so eine Art Misery hineintreiben, in so ein miserables Altern mit Tausenden von Spätfolgen und Komplikationen. Wobei auch hier, fairerweise, es gehören immer zwei dazu. Also auch der Patient macht es ja mit oder muss es ja mitmachen, damit es passiert. Und das vielleicht sehen das ja auch Patienten jetzt hier und sagen, okay, nee, ich würde gerne was anderes machen. Und dann sollen sie sich einfach melden. Ja, aber die Situation ist so, ich werde das nicht mehr ändern können. Ja, ich kann nur darauf hinweisen, aus meiner Sicht, mit meiner Lebenserfahrung, ist das, was ich heute nicht mehr empfehlen würde. Jetzt bin ich aber nur der kleine Professor Pfützner aus Deutschland, der gegen eine gesamte Welt steht, die das eben anders macht. Das ist das Schicksal, wenn man mal andere Ideen hat. Das ist aber auch nicht schlimm, weil ich denke, die Freiheit, die therapeutische Freiheit, die einzelnen Patienten ja auch für sich in Anspruch nehmen können, erlauben es ihnen ja auch, ihre Entscheidung selber zu fällen. Und was ich gemacht habe, vielleicht das noch vorab, ich habe alle meine Dinge auch schon wissenschaftlich publiziert, so dass man die auch nachvollziehen kann. Also es ist nicht so, dass ich da auf meinem Wissen sitzen bleibe. Und so, im Prinzip kann sich auch jeder Arzt, den das interessiert, was ich da mache, kann sich selber fortbilden und kann dann mal schauen, ob er nicht vielleicht mal bei dem einen oder anderen Patienten mal einen anderen Weg geht.
Also die Publikationen wurden veröffentlicht, das wurde gar nicht verhindert.
Nein, warum?
Es und ist jetzt ja, ist es veröffentlicht und wieder niemand interessiert?
Naja, das hat jetzt was mit der Akzeptanz von neuen wissenschaftlichen Theorien in der Wissenschaft zu tun. Da gibt's eine nette Anekdote von Max Planck, der hat mal gesagt, also man soll jetzt nicht glauben, wenn man in die Welt geht und man hat eine tolle Idee und die ist disruptiv, wie man das so schön nennt, ja, und dass man dann einen Vortrag hält und dann sind die Leute erleuchtet von der Weisheit, übernehmen das sofort und sagen, genau das ist der Weg. Nein, das wird nicht passieren, sondern man wird seine Ideen erst dann umgesetzt bekommen und umgesetzt erlebt bekommen, wenn sie denn richtig sind, wenn so die Gegner, die Opponenten, die beruflichen Eifersüchteleien und sowas, wenn die alle ausgestorben sind und eine neue Generation von Wissenschaftlern ist mit den Theorien herangewachsen, die man selber verbreitet hat. Dann wird man das erleben. Das Problem ist nur, dann erlebt man es nicht mehr. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, wir haben heute die modernen Medien. Die Leute können sich jetzt selber informieren. Und in dem Fall können sie sich ja selber entscheiden, welchen Weg sie gehen. Und am Ende des Tages, ich sage mal ganz salopp, wer halt hat recht. Irgendwo in der Medizin ist das Gott sei Dank noch so. Und natürlich müssen wir auch berücksichtigen, um das auch vorsichtig zu sagen, wir haben es bei Diabetes mit einer Krankheit zu tun, die einen unglaublichen ökonomischen Aspekt mit sich bringt, sowohl auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite, sodass natürlich generelle Änderungen sehr wohl, sehr gut durchdacht sein müssen. Also nehmen wir mal das Beispiel, mehr Leute würden jetzt so ähnliche Erfolge haben, wie wir die haben. Die Patienten werden alle älter. Ja, das hat natürlich massive Auswirkungen aufs Rentensystem. Ja, die Frage ist, ob so eine Therapie in unserem Rentensystem in Deutschland überhaupt umsetzbar wäre. Das muss man gucken, ja. Aber ich möchte zumindest, dass mal die Diskussion angestoßen wird. Jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Ich habe mit meiner Meinung nie hinterm Berg gehalten und werde das auch einfach weiterhin weiterleben. Mhm. Ja.
Wenn sich jetzt interessierte Ärzte jetzt nicht nur die Literatur suchen und lesen, sondern auch noch Direktfragen haben, hast du überhaupt die Kapazität, wenn man sich einen Kollegen direkt an dich wendet?
Naja, ich sag mal so, die Kollegen, die es interessiert, da haben sich viele schon gemeldet aufgrund von früheren Sendungen, die dann auch sagen, sie wollen das gerne lernen. Das cool. Ist auch problemlos machbar. Super. Ja, also ich bin da absolut bereit. Wir bauen gerade so ein Akademiekonzept auch auf, um dieses Wissen zu vermitteln. Wir haben ja auch selber schon diskutiert, da eventuell mal über ein entsprechendes virtuelles Lehrbuch mal auch miteinander zu arbeiten an der Stelle. Ich glaube, wir haben hier viele Möglichkeiten und wir stehen ja erst am Beginn dieser ganzen Initiative. Und ich denke, wir werden unseren Weg gehen, weil es funktioniert einfach. Ja, was funktioniert, hat sich irgendwo immer durchgesetzt.
Danke vielmals.
Gerne.
Professor Dr. Andreas Pfützner, für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wieder einmal ist in mir wieder eine kleine Welt zusammengebrochen. Ich bin immer wieder überrascht darüber, wie naiv ich manchmal auch gewisse Dinge einfach glaube und nicht hinterfrage. Und dann braucht es wieder mal einen Seitenhieb, um irgendwie zu sagen, hey, überleg dir mal die Basis, ist die wirklich korrekt? Und wenn es wieder mal nicht korrekt ist, dann ist das ganze Fundament falsch, ist, dann ist auch das Dach schräg und. Das ist immer das Gleiche. Ja, ich hoffe, wir konnten Sie auch ein bisschen aufrütteln und vielleicht stellen Sie auch bei Ihrer Einstellung zum Metformin die Frage an Ihren Arzt, ob es da vielleicht nicht einen besseren Weg gäbe oder vielleicht sich Ihr Arzt mal wirklich direkt mit der Literatur auseinandersetzt, die eine kontroverse Darstellung eigentlich anbietet. In diesem Sinne, alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.